Never, never done.
Der Einsatz eines eigenen Lobbyisten verschafft dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil, da er das Anliegen des Unternehmens mit den richtigen Fakten und Argumenten rasch und ungefiltert den Politikern und Beamten unterbreiten kann. Die Lobbyisten haben die Aufgabe, die Maßnahmen zu planen und durchzuführen, die darauf abzielen, Entscheidungen der Politik oder der Verwaltung mit Hilfe von Informationen im Sinne des Unternehmens zu beeinflussen. Hans Merkle, Lobbying, das Praxishandbuch für Unternehmen.
Zum Beispiel Dienstwagensteuer. Schon nach der Bundestagswahl 2002 sollten Dienstwagen stärker besteuert werden, was von der geballten Lobbymacht der Autoindustrie verhindert wurde. Mit tatkräftiger Hilfe etlicher Ministerpräsidenten von Ländern mit Automobilproduktion. Auch in den großen Koalitionsrunden von CDU und SPD im letzten Herbst stand wieder auf der Sparliste, neue Firmenwagen stärker zu besteuern. Als die Koalition ihr Sparprogramm dann vorstellte, war von Firmenwagen keine Rede mehr. In der Mechanik der Demokratie zwischen Wahlbürger, Legislative und Exekutive mischt eine stille Macht mit. Mit Vorliebe im Verborgenen knüpfen die Lobbyisten Fäden, ziehen Strippen, drehen Räder und üben einen wachsenden Einfluss auf die Politik aus. Im Regierungsviertel der Berliner Republik treten sie sich fast schon gegenseitig auf die Füße, die Firmenrepräsentanten, Politikberater und Public Affairs Spezialisten. Darunter so Prominente wie Ex-Kanzler Schröder, der sich für die deutsch-russische Gaspipeline-Gesellschaft engagiert, für den Schweizer Ringier-Verlag und den Energie- und Chemiekonzern RAG. Oder Bayerns Ex-Wirtschaftsminister Wiesheu, der unmittelbar, nachdem er sich in der Arbeitsgruppe Verkehr der großen Koalitionsverhandlungen für Bahnzuschüsse eingesetzt hatte, in den Vorstand der Deutschen Bahn wechselte, wo er für politische Kontakte zuständig ist.
Der diskrete Arm der Ökonomie.
Lobbyismus und Demokratie.
Sendung von Markus Metz.
Ist es jemand, der quasi vor dem Parlament auf politische Entscheidungen versucht, Einfluss auszuüben? Wenn es gut geht, kann er Gesetze direkt formulieren. Wenn es schlecht läuft, kann er nur marginalen Einfluss ausüben. Also es ist jemand, der nicht am Entscheidungsprozess beteiligt ist, also institutionell, das heißt, er ist kein Parlamentarier oder Ministeriale, sondern steht außen, ist Vertreter einer Interessengruppe.
Der Politikwissenschaftler Rudolf Späth ist Dozent am Fachbereich Politik und Sozialwissenschaften der Freien Universität Berlin. Zusammen mit Thomas Leif, Chefreporter Fernsehen des SWR, hat er die Bücher »Die stille Macht«, »Lobbyismus in Deutschland« und ganz aktuell »Die fünfte Gewalt« herausgegeben. In der Lobby, dem Vorraum, daher die Bezeichnung, passten die Interessenvertreter in den USA traditionellerweise die Abgeordneten ab. Natürlich sind Interessengruppen, die versuchen, Einfluss auszuüben, ein normaler Bestandteil der Demokratie. Aus dem Wettstreit verschiedener Interessen kristallisiert sich, zumindest nach der schönen Pluralismustheorie, sozusagen Gemeinwohl heraus. In der unschönen Realität gibt es natürlich stärkere und schwächere Interessengruppen.
Wir wissen aus Erfahrung, dass Wirtschaftsinteressengruppen immer sehr stark sind. Also dass die Politik dahin tendiert, Interessengruppen aus der Wirtschaft stärker zu berücksichtigen als beispielsweise Verbraucherinteressen oder als Interessen der Arbeitslosen oder als Interessen der Kinder beispielsweise. Auf jeden Fall Interessen von solchen Gruppen, die sich schwer organisieren können und die jetzt auch nicht mit der Wirtschaft ganz eng verbunden sind, sondern eher von der Wirtschaft als störende Interessen angesehen werden.
Beispiel Gesundheitswesen. Jede der vielen Reformen doktert immer nur ein wenig an den Symptomen herum und das immer zu Lasten der Versicherten, die mehr zahlen, aber weniger Leistungen bekommen. Die jährlichen Ausgaben der Kassen für Arzneimittel haben sich seit 1990 verdoppelt, während die in vielen Ländern übliche Positivliste für verschreibungsfähige Medikamente hierzulande nicht eingeführt wird. Kein Wunder, die Pharmalobby ist eine der mächtigsten im Land. Die Versicherten haben überhaupt keine. Grund genug für den Politikwissenschaftler Ulrich Müller, eine Initiative zu gründen, die Transparenz in den Lobby-Dschungel bringen soll. Lobby Control.
Anlass für unsere Initiative Lobby Control ist die Analyse, dass die Einflussnahme auf Politik und Öffentlichkeit immer stärker wird und dass die Methoden sich auch weiterentwickeln und dass es deswegen notwendig ist, einen kritischeren Blick darauf zu haben. Wir wollen auf der einen Seite Informationen zugänglich machen über Einflussnahme auf Politik und Öffentlichkeit. Wie funktioniert Lobbyismus? Welche Machtstrukturen sind damit verbunden? An welchen Stellen können sich Interessengruppen einseitig in die Politik einschalten und andere werden ausgeschlossen? Und an dem Punkt geht es dann weiter auch zu sagen, also dort, wo Missstände sind, wollen wir dort dem auch entgegenwirken. Das heißt, in Einzelfällen auch einfach öffentlich machen, wenn eine Interessengruppe zu viel Einfluss auf den politischen Prozess hat oder auch uns einsetzen für generelle Regeln, die etwas mehr Transparenz im Lobbyismus schaffen, sei das in Berlin oder in Brüssel.
Recherchieren, Pressemeldungen, Aktionen sowie ein Blog unter lobbycontrol.de. Ulrich Müller, der zuvor bei der Menschenrechtsorganisation FIAN arbeitete, baut die NGO mit einem kleinen Team auf. Nach der Anschubfinanzierung durch die Bewegungsstiftung soll Lobby Control mittelfristig durch Förderer und Spenden finanziert werden. Direkt in Berlins politischer Mitte, rund um den Pariser Platz am Brandenburger Tor, liegen dicht an dicht die Firmenrepräsentanzen von Bayer, BP, Diehl, Dresdner Bank und Allianz. Und gleich nebenan, unter den Linden, schließen E.ON, VW und Deutsche Bank an. Es sind vor allem die Konzerne, die sich ihre hauseigenen Lobbyisten leisten. Sie nennen sich Leiter Kommunikation und Politik oder Leiter Politik und Gesellschaft. Darüber hinaus bieten Consultants, Kommunikationsberater, Public Affairs Agenturen und Anwaltskanzleien den Interessengruppen ihre Dienste an. In der Lobbyliste des Bundestages sind Anfang 2006 knapp 2000 Verbände registriert, die ein allgemeines Vertretungsinteresse glaubhaft machen können. 1972 in Bonn waren es 635. Politikwissenschaftler Rudolf Späth:
Wir haben eine Explosion der Interessengruppen, der Verbände. Also es werden immer mehr, die sich beim Bundestag in Berlin registrieren lassen als Verband. In Berlin wird gerechnet, gibt es 4.000 bis 5.000 Lobbyisten. Und was noch hinzukommt und was man überhaupt nicht vernachlässigen darf, die Brüsseler Ebene, dort gibt es so schätzungsweise 15.000 Lobbyisten. Und das, denke ich, gibt auch nochmal einen weiteren Hinweis darauf, dass natürlich die Vielfalt der Stimmen zunimmt. Das heißt, man könnte so ausdrücken, dass die Politik so belagert wird von Lobbyisten.
Ursache ist einmal ein Trend zur Individualisierung im rauen neoliberalen Klima. Wie jeder Arbeitnehmer seine Ich-AG sein soll, reicht es den Konzernen nicht mehr, ihre Interessen durch die traditionellen, konsensorientierten Verbände vertreten zu lassen. Für firmenspezifische Einzelinteressen im globalen Wettbewerb müssen eigene Lobbyisten her. Eine andere Ursache sieht Ulrich Müller von Lobby Control in der Politik selbst.
Ich glaube, dass die Politik tatsächlich den Einfluss der Lobbys mit begünstigt, eine Reihe von Punkten. Also unter anderem, wenn sie auf bestimmte Politikfelder in Kommissionen verlagert, wo dann auch wieder private Akteure mit dazugeholt werden oder Experten, die dann zum Teil Verbindungen zu Interessengruppen haben. Ein Beispiel ist eben das, was in Brüssel gerade passiert mit den Kommissionen, die Verheugen einrichtet. Das sind ganz klar sehr stark mit Lobbyverbänden besetzte Kommissionen, die dort Vorschläge erarbeiten, und damit wird natürlich sozusagen das Parlament, also in Brüssel ist das ja sowieso ein Problem, aber auch in Deutschland wird der Bundestag an einer Reihe von Punkten eben ins Abseits gestellt gegenüber solchen Kommissionen wie Hartz-Kommission, Rürup-Kommission oder in anderen Bereichen, wo die Politik sich eben oder die Regierung sich erstmal vorab mit Interessengruppen zusammensetzt und dann erst das Ganze ins parlamentarische Verfahren kommt.
Warum fallen uns zu Lobbyist zuerst zwielichtige Typen im Trenchcoat ein, die mit Geldkoffern um Bundestag, Abgeordnetenhaus und Ministerien schleichen? Vielleicht wegen der Aufmerksamkeit, die Leute wie Schreiber oder Hunzinger erregt haben. Der eine Oldschool mit Schmiergeld, der andere Newschool, aber ohne Diskretion. Vielleicht deshalb ist die Bezeichnung Lobbyist den meisten Lobbyisten nicht so recht. Scheut doch der professionelle Lobbyist generell die Öffentlichkeit. Rudolf Späth:
Ich denke, solche Fälle wie Schreiber, der als Rüstungslobbyist tätig war, und Moritz Hunzinger, der dann eher Kontakte vermittelt hat und auch mal mit Herrn Scharping, als er Verteidigungsminister war, Anzüge einkaufen ging, solche Leute wird es immer geben. Aber ich glaube nicht, dass diese Leute typisch sind für das Bild der Lobbyisten, sondern wenn man heute Lobbyisten bei der Arbeit zusieht, so man dann überhaupt die Gelegenheit hat, oder wenn man sie fragt, wie sie arbeiten, dann sind das oft Spezialisten, die sehr genau Bescheid wissen über das, was ihr Auftraggeber will, sehr genau Bescheid wissen, was die Politik will, und auf der Fachebene mit den Ministerialbeamten sprechen können. Und wenn Lobbyisten Gesetzestexte formulieren können, dann sind es Experten, die dann genau Bescheid wissen, wie solche Texte formuliert werden können. Korruption gibt es überall, und Korruption gibt es natürlich auch im Lobbybereich, aber ich glaube nicht, dass dieser Graubereich zwischen Lobbying und Korruption typisch ist für Lobbying, sondern ganz im Gegenteil, wir haben die Tendenz, dass die Spezialisierung und die Professionalisierung im Lobbying zunimmt. Das hängt damit zusammen, also der Erfolg der Lobbyisten, dass Lobbyisten gewachsene Beziehungen zu Ministerialbeamten haben. Das heißt, ein Lobbyist, der in Berlin ankommt, wird nicht sofort Erfolg haben, sondern er muss seine Kontakte in die Ministerien reinpflegen. Das bedeutet ganz konkret, er muss die Sekretärin kennen, er muss sämtliche Sachbearbeiter, er muss den Abteilungsleiter, er muss den Staatssekretär kennen, und zwar persönlich kennen. Das heißt, er muss immer wieder seinen Kopf reinstrecken. Und er muss auch Veranstaltungen machen, wo er die Leute mal einlädt, weil das wichtigste Gut der Lobbyisten sind diese persönlichen Beziehungen. Hinzu kommt, dass natürlich jeder Lobbyist wissen muss, wie Politik funktioniert. Das steht natürlich in ein paar Lehrbüchern, aber die wichtigsten Kniffe stehen nicht in Lehrbüchern drin, sondern die kriegt man nur mit, wenn man selber Politik gemacht hat.
Wenn Lobbying heimlich stattfindet, und das ist ein signifikanter Teil des Lobbyings, ist das tatsächlich ein Problem, weswegen wir für zum Beispiel Transparenzanforderungen eintreten. Und es gibt natürlich auch die Lobbyisten, die sagen, es ist Teil unseres Geschäfts, nicht darüber zu reden, wie wir das machen und was wir machen. Man muss auf der anderen Seite auch sagen, dass zum Lobbying noch mehr gehört als die direkten Gespräche zwischen Lobbyisten und Politikern oder die Gesprächskreise, die dort stattfinden, sondern dass dort eben auch dazu gehört die Beeinflussung von Öffentlichkeit. Das wird zunehmend wichtiger, dass Interessengruppen nicht nur versuchen, den Politiker oder die Politikerin zu beeinflussen, sondern eben auch ihre Ideen in der Öffentlichkeit insgesamt unterzubringen. Oder dass sie versuchen, auch Einfluss auf die Wissenschaft zu nehmen. Es gibt da ja historische Vorläufer, die inzwischen auch relativ gut bekannt sind, zum Beispiel, wie eigentlich die Tabakindustrie mit Gesundheitsforschung umgegangen ist. Und auch da wird das zum Problem, weil man eigentlich oft auch dort, also obwohl es dann nicht mehr um einzelne Gespräche mit Politikern geht, nur noch schwer nachvollziehen kann oder immer versucht wird zu verwischen, wo eigentlich die Einflussnahme stattfindet.
Eigentliche Lobbyarbeit besteht aus Information und Kommunikation. Information heißt, regelmäßig die politischen Entscheidungsträger im Parlament, in den Ministerien und in der Regierung auf dem Laufenden zu halten, was die eigene Firma tut. Und umgekehrt, die Firma informieren, was sich in der Politik tut. Das Wichtigste ist, Themenmonitoring zu betreiben. Im übergeordneten Sinne bedeutet das, nachhaltigen Informationsservice zu leisten. Das Zweite ist die Kommunikation. Zum einen betreibt man Kommunikation, um Informationen zu bekommen und zu sichern. Zum anderen bringt man verantwortliche Personen zusammen. Das heißt, ich vernetze die Entscheidungsebene aus meinem Unternehmen mit den Fachleuten und Entscheidungsträgern aus den Ministerien. Wolf-Dieter Zumfort, ehemaliger FDP-Abgeordneter, Berliner Repräsentant der TUI AG, des weltgrößten Reisekonzerns.
Ulrich Müller, Lobby Control.
Lobbyisten sagen ja auch gerne, sie sind Politikberater wirklich als Begriff. Und das ist aus meiner Sicht in zweierlei Hinsicht sehr irreführend, dieser Begriff Politikberater oder auch Politikberatung. Einerseits sind Lobbyisten erstmal Interessenvertreter. Ja? Das heißt, es ist eben kein offener Beratungsprozess, wo ein Politiker sagt, wir haben die und die Fragestellung und wie machen wir das am besten, sondern der Lobbyist wird bezahlt, um ein bestimmtes Konzept, bestimmte Interessen durchzusetzen. Und das Zweite ist, dass zwar beim Lobbying Informationen eine wichtige Rolle spielen, aber diese Informationen sind natürlich immer interessengeleitet. Also es geht eben nicht darum, einfach offen zu diskutieren, wie man jetzt ein Problem löst, sondern es geht darum, Informationen so zu präsentieren, dass das eigene Interesse als die einzig richtige Lösung erscheint. Also es ist eher ein Kampf mit Informationen als eine offene Beratung.
Verbände, die sich auf der unverbindlichen Lobbyliste des Deutschen Bundestags registrieren lassen, erhalten damit das Recht, am Gesetzgebungsverfahren teilzunehmen. Legen deren Lobbyisten auch noch die Bürgschaft von 5 Abgeordneten oder die eines Fraktionsvorsitzenden vor, bekommen sie einen Hausausweis für den Bundestag und damit freien Zugang zu den Abgeordneten. Noch einfacher hat es natürlich der Lobbyist, der selbst im Bundestag sitzt und dem Bundeskanzler brieflich Ratschläge zur Energiepolitik gibt.
Der Werbebrief für die Interessen der Energiewirtschaft trägt das Wappen des Bundestags. Absender ist der SPD-Abgeordnete Reinhard Schulz aus dem Wahlkreis Warendorf im Münsterland. Beinahe permanent setzt sich Schulz dem Vorwurf aus, er sei Diener zweier Herren. Schulz nimmt nicht nur sein politisches Mandat wahr, sondern er hat darüber hinaus genügend Zeit, auch im Aufsichtsrat einer Tochter des Energiekonzerns Vattenfall Europe zu sitzen und als selbstständiger Berater zu arbeiten. Kerstin Gammelin, Götz Hamann, die Strippenzieher.
Um einer Abhängigkeit von der Politik vorzubeugen, sollen Volksvertreter ja durchaus Verbindungen ins normale Leben pflegen, damit sie, falls sie nicht mehr gewählt werden, weiterhin ihre Brötchen verdienen. Besonders gut vorgesorgt hatten einige Abgeordnete, die weiterhin auf der Payroll ihrer ehemaligen Arbeitgeber blieben.
Es gab ja vor etwa einem Jahr die Diskussion, dass plötzlich festgestellt worden ist, es gibt eine ganze Reihe von Abgeordneten, die im Bundestag oder im Landtag sitzen und die auch daneben noch Gehalt von Unternehmen beziehen. Von RWE, von E.ON, von Siemens und so weiter, von VW gab es 2 Abgeordnete, die im niedersächsischen Landtag saßen. Und die Diskussion hat gezeigt, dass wir da ein richtiges Problem haben. Also dass sowas schwer zu rechtfertigen und auch schwer zu akzeptieren ist. Denn es wird ja gesagt, okay, wenn die Parlamentarier im Parlament sitzen, dann müssen sie auch ihren Job als Parlamentarier machen und dürfen nicht ihre Tätigkeit noch verquicken mit Nebentätigkeiten.
Der CDU-Sozialexperte Hermann Josef Ahrens trat wegen seiner RWE-Bezüge zurück. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Janssen, weil er weiter von VW entlohnt worden war. Die beiden niedersächsischen SPD-Landtagsabgeordneten Viereck und Wendhausen, ebenfalls auf der VW-Gehaltsliste, gaben einige Ämter auf, behielten aber ihre Mandate. Sie wurden gerichtlich dazu verurteilt, ihre VW-Nebeneinkünfte an das Land Niedersachsen zurückzuerstatten und legten Berufung ein. Dass derartige Schlaglichter den Graubereich der Einflüsse im Parlament erhellen, kommt den Lobbyisten natürlich gar nicht gelegen. Denn auch ganz normale Volksvertreter sind empfänglich für die Lobbyisten. Schließlich werden viele Themen zusehends komplexer. Politikwissenschaftler Rudolf Späth.
Hinzu kommt, dass natürlich die einzelnen Abgeordneten in Berlin jetzt viel zu wenig Ressourcen haben. Das heißt, also sie sind entweder Neulinge im Parlament oder haben viel zu wenig Mitarbeiter oder auch der wissenschaftliche Dienst, der ihnen zur Verfügung steht, ist unzureichend. Das heißt, die Abgeordneten konkurrieren mit den Ministerialbeamten, aber können faktisch die Politik, die in den Ministerien formuliert wird, überhaupt nicht richtig kontrollieren und richtig bewerten. Wir können heute feststellen, dass das Parlament doch einen Funktionsverlust erleidet. Ein Grund ist natürlich, dass verschiedene Dinge nach Brüssel ausgelagert werden. Ein anderer Grund ist, dass die Ministerialbürokratie relativ mächtig ist. Ein weiterer Grund ist, dass immer mehr Politikinhalte, Gesetzesformulierungen, fertige Gesetze von außen zugeliefert werden. Und die Abgeordneten können dann entweder nur noch Ja oder Nein sagen oder sie fühlen sich, also und das gibt es natürlich auch, sie fühlen sich geschmeichelt, wenn sie dann von wichtigen Lobbyisten kontaktiert werden oder wenn sie die Expertise von Lobbyisten in Anspruch nehmen können. Es ist ja auch so, dass Abgeordnete gezielt bei Lobbyisten nachfragen und sie um Bewertungen bitten.
Little girl, have I told you how you light up my life? Come and lay down beside me, come and thrill me tonight. Do you wanna? I'm not saying I love you, I won't say I'll be true. There's a crimson bird flying when I go down on you. I'm so weary and lonesome, and it's cold in the night, when the path to your doorway is a pathway of light. Do you wanna come walk with me? Do you wanna come walk with me? If you do, baby, say it now. No, we're both wondering how. Do you wanna come walk with me? Do you wanna come walk with me? Do you wanna? Little girl, have I told you? You're my guiding north star, and my love travels with you far wherever you are. From the mountains to the valley, leave your light on for me. From Virginia to Alaska, from sea to shining sea. Do you wanna come walk with me? Do you wanna come walk with me? If you do, baby, say it now. No, we both wonder anyhow. Do you wanna come walk with me? Do you wanna come walk with me? Do you wanna?
Wenn erst einmal ein Gesetz von einem Ministerium entworfen wurde und auf dem Tisch liegt, dann kann das Gesetz eine Reihe von Dingen enthalten, die etwas fragwürdig sind. Wenn dann der Lobbyist kommt, dann setzt das Beharrungsvermögen des Ministeriums ein und dann hält man erst einmal dagegen. Wenn man aber im Vorfeld, bevor ein Gesetz überhaupt geschrieben wird, die Situation der anderen Seite kennt und sich überlegt, ob die Vorstellung des Lobbyisten mit dem Allgemeinwohl vereinbar oder eine nackte egoistische Forderung ist, wenn man dieses im Vorfeld schon mal abklärt, wird manches leichter und man kann vieles besser gestalten. Verständnis für die andere Seite im Vorfeld der Gesetzgebung ist ein entscheidender Punkt im Lobbyismus. Heinz Warnecke, in Bonn Lobbyist für die Münzspielbranche, heute selbstständiger Unternehmensberater.
Politikwissenschaftler Rudolf Späth.
Ganz deutlich wird der Einfluss der Lobbyisten, wenn es dann um konkrete Regelungen geht. Ein Beispiel ist das Finanzmarktfördergesetz. Also der Hintergrund war der, es gab bislang in Deutschland keine Hedgefonds. Die waren nicht zugelassen. Wer in Hedgefonds investieren wollte, musste nach London, an Finanzplatz London gehen. Kurz und gut, sowas sollte auch in Deutschland möglich sein, aber das Finanzministerium, das dafür ja zuständig ist, sah sich außerstande, hier diese Passagen in das Finanzmarktfördergesetz zu schreiben. Man hat sich dadurch beholfen, dass einfach vom Bankenverband 2, 3 Spezialisten abgeordnet worden sind in das Finanzministerium. Die haben dann diesen Gesetzentwurf geschrieben. Das ist beileibe keine Ausnahme, dass Lobbyisten Gesetzentwürfe schreiben. Ein anderer Fall war beispielsweise jetzt vergangenen Sommer das Gesetz zu Private-Public Partnerships. Sprich, dass der Staat die Möglichkeiten hat, seine Dinge, beispielsweise Autobahnen, zu veräußern. Dafür wurde die Grundlage geschaffen. Dieses Gesetz kam nicht aus den Ministerien, das kam auch nicht aus den Fraktionen, sondern dieses Gesetz hat eine amerikanische Rechtsanwaltsfirma für die SPD-Fraktion geschrieben. Und dieses Gesetz kam auch ganz rasch durch den Bundestag.
Nicht nur Abgeordnete, höhere Ministerialbeamte und Staatssekretäre sind beliebte Ziele von Lobbyisten. Auch die Öffentlichkeit gerät immer öfter in deren Visier. In Werbespots und ganzseitigen Zeitungsannoncen versuchen Thinktanks wie Stiftung Marktwirtschaft oder Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, Initiativen wie Bürgerkonvent, Deutschland packt's an oder Du bist Deutschland, uns ihre Botschaften einzuimpfen. Wer jeweils dahinter steckt, sollen wir nicht wissen. Und neuerdings nutzen die Lobbyisten auch die vorsätzliche Irreführung als Methode, stellt Ulrich Müller fest.
Was ich als eine moderne Methode des Lobbyings bezeichnen würde, oder als einen modernen Trend im Lobbying, ist der Versuch, stärker über das, was sich dann so im Graswurzelnkampagnen nennen, zu arbeiten oder beziehungsweise im Englischen der Fachbegriff ist AstroTurf, also Kunstrasen. Das sind Kampagnen, die so tun, als wären sie tatsächlich Basiskampagnen von engagierten Bürgern und Bürgerinnen, die aber de facto organisiert werden von Unternehmen oder Interessengruppen oder Lobbyagenturen. Und ein Beispiel dafür ist zum Beispiel letztes Jahr gewesen die Campaign for Creativity. Das ist eine Kampagne, die sich bei der Debatte um Softwarepatente in Europa sehr stark für starke Softwarepatente eingesetzt hat und dabei so getan hat, als sei sie eine Kampagne von kreativen Menschen, also von Designern, Softwareentwicklern, Fotografen und so weiter. Und wenn man dann genauer hingeguckt hat, hat man gesehen, dass sie auch Unterstützung von Microsoft, SAP oder dem Internationalen Computerverband CompTIA bekommen. Und dass die Leute, die dort als Ansprechpartner genannt sind, auch die Telefonnummern, die dort als Ansprechpartner genannt waren, zu einer Londoner Lobbyagentur geführt haben, Campbell & Gentry. Es wurde nie erwähnt, ja, dass das de facto von einer Lobbyagentur organisiert wird. Und das ist, glaube ich, so ein Beispiel, wo man sieht, wie versucht wird, einfach Einfluss zu nehmen, indem man als etwas anderes auftritt, als was man ist.
Heute Bundesminister, morgen Vorstandschef eines Konzerns. Karrieren zwischen Staatsapparat und Privatwirtschaft gehören zum Alltag in Deutschland. Unternehmen und Verbände verweben sich mit politischer Macht, indem sie systematische Wechsel auf die jeweils andere Seite einfädeln und fördern. Dabei ist es gar nicht mal so, dass ehemalige Staatssekretäre oder Minister für ihre politischen Entscheidungen von der Wirtschaft direkt entlohnt werden. Das Perfide steckt vielmehr im System. Gewogene Ex-Politiker wechseln in die Chefsessel der Wirtschaft. bleiben dabei politische Schwergewichte und übernehmen gleichzeitig die Denkstrukturen eines Konzernlenkers. So gelangen die Interessen ihrer Aktionäre viel eleganter durch die politischen und parlamentarischen Gremien bis in die Gesetzestexte. Kerstin Gammelin, Götz Hamann, die Strippenzieher.
Drehtüre wird der rasante Schreibtisch- und Seitenwechsel genannt. Und trotz aller Beteuerungen riecht das manchmal doch sehr nach Belohnung. Zum Beispiel im Zusammenhang mit einer sogenannten Ministererlaubnis, die eine Entscheidung des Kartellamtes nichtig machte.
Der spektakulärste Fall der jüngeren deutschen Industriegeschichte fand in den Jahren 2002 und 2003 statt. Bundeswirtschaftsminister Werner Müller und sein Staatssekretär Alfred Tacke erteilten eine Ministererlaubnis zur Fusion des größten deutschen Stromkonzerns E.ON mit dem größten deutschen Gaskonzern Ruhrgas. Und kurze Zeit später wechselten die beiden auf die Vorstandsstühle von Beteiligten der begünstigten Konzerne. Kerstin Gammelin, Götz Hamann, die Strippenzieher.
Gerade nach Wahlen wirbelt die Drehtür immer wieder heftig, auch nach der letzten. Neben Schröder und Wiesheu wechselten Schröders Pressesprecher Ander als Kommunikationschef zu einem Finanzdienstleister, Ex-Wirtschaftsminister Clement in den Aufsichtsrat des Dienstleistungskonzerns Dussmann und Ex-CDU-Fraktionschef Merz in den Aufsichtsrat der Deutschen Börse AG. Wer die Drehtür nutzt, macht nichts Verbotenes. Seitdem vor einigen Jahren auf Betreiben einiger Abgeordneter, die die Arbeit des Parlaments transparenter machen wollten, das Bundesbeamtengesetz geändert wurde, müssen Staatsdiener immerhin anzeigen, zu welcher Firma sie wechseln. Und Spitzenbeamte benötigen die Genehmigung ihres Ministers. Eine Ministererlaubnis, die bisher kaum verweigert wurde. Ansonsten gibt es keinerlei Regeln für die Drehtüre.
Fest steht, Lobbyisten sind zu einer Macht herangewachsen, an der keiner vorbeikommt. Sie übertragen die treibenden Kräfte des Wirtschaftens auf die Politik und damit auf die Gesellschaft. Diese Kräfte führen zu einer schöpferischen Zerstörung, wie es der Ökonom Josef A. Schumpeter vor mehr als 60 Jahren formuliert hat. Unternehmer und Topmanager verändern Abläufe, sie zerstören Bestehendes, um etwas Neues, ihren Interessen entsprechendes, zu schaffen. Sie nutzen Spielräume, die andere nicht sehen oder nicht besetzen können. Kerstin Gammelin, Götz Hamann, die Strippenzieher.
Unter dem Einfluss des Neoliberalismus bestimmen wirtschaftliche Themen die politische Agenda. Die Interessen der Wirtschaft werden gleichgesetzt mit denen der Gesellschaft. Zeigt die umfassende Ökonomisierung der Gesellschaft die Erfolge der Lobbyisten? Und wo bleibt der Souverän, der Wahlbürger, von dem laut Grundgesetz alle Macht ausgeht?
Vor 2 Tagen hat die Stiftung Marktwirtschaft ein umfassendes Steuerkonzept vorgestellt. Da haben für die Stiftung Marktwirtschaft, das ist auch ein privater Think Tank, 70 bis 80 renommierte Steuerrechtler, Unternehmensvertreter und ein paar Leute aus der Politik an diesem Steuerkonzept gearbeitet. Und dieses Steuerkonzept soll für die CDU und auch für die Große Koalition faktisch die Grundlage der kommenden Steuerreform sein. Also das heißt, wenn diese Tendenz zunimmt und dafür gibt es sehr starke Belege, dann werden immer mehr Gesetzesvorlagen und Politikvorlagen von außen, das heißt von Interessengruppen und den Thinktanks der Interessengruppen produziert. Der einzelne Abgeordnete hat immer weniger zu sagen und der Wahlbürger, ja, beinahe gar nichts mehr.
Also Lobbyismus ist an dem Punkt eine Gefahr für die Demokratie, wo er eigentlich die Selbstbestimmung des Volkes aushebelt. Das heißt, dass eigentlich die Leute, die nach demokratischen Verfahren eigentlich über Politik entscheiden sollten, nur noch die zweite oder höchstens dritte, vierte, fünfte Geige spielen und Politik vor allem sich aus einer Debatte zwischen Entscheidungsträgern und Interessengruppen ergibt. Also dort, wo Interessengruppen privilegierten Zugang zur Politik haben, sagen die ersten sind, die überhaupt an Gesetzen mitarbeiten oder daran beteiligt sind, und wo auch parlamentarische Verfahren letztendlich missachtet werden oder wo überhaupt sozusagen die Rolle der Bürger oder die Beteiligung der Bürger an Politik nicht mehr wirklich gegeben ist gegenüber dem Einfluss, den die Lobbyisten haben.
Aber es kommt noch schlimmer. Heute werden mehr als 3/4 aller Gesetze und Verordnungen, die in nationales Recht umgesetzt werden, in Brüssel vorformuliert. Und in Brüssel tummeln sich noch viel mehr Lobbyisten als in Berlin. Ein Paradies für Lobbyisten. An Regeln und Kontrolle fehlt es auf EU-Ebene. Zudem mangelt es der EU nicht nur an demokratischer Legitimation, sondern generell an Öffentlichkeit.
Also Lobbying in Brüssel ist tatsächlich immer noch stärker vielleicht als in Berlin, beziehungsweise es fehlen andere Strukturen und Ausgleichsmechanismen. Das Europäische Parlament hat zwar die letzten Jahre auch an Einfluss gewonnen und ist ein wichtiger Akteur, aber eben nicht in allen Feldern. Und dann kommt eben dazu, dass es auch keine wirklich europäische Öffentlichkeit gibt. Das heißt, die öffentliche Aufmerksamkeit für das, was in Brüssel passiert, ist eigentlich sehr gering. Wenn man sich das in Deutschland auch anguckt, ist es ja manchmal so, dass Dinge, die in Brüssel vor Jahren entschieden wurden, hier dann auf einmal in der deutschen Debatte erst auftauchen, wenn es an die Umsetzung geht und alle dann ganz verwundert tun. Und es zeigt, dass die Aufmerksamkeit für das, was in Brüssel passiert, eben beschränkt ist. Dann kommt dazu, dass es in Brüssel eben stärkere Anleihen- und Lernprozesse in Anführungszeichen gibt, dass amerikanische Lobbymethoden mit übernommen werden oder beziehungsweise eben, weil auch Brüssel auch für amerikanische Verbände und auch für amerikanische Lobbyagenturen wichtig ist, die dort stärker präsent sind und so, dass aus dieser Vielzahl von Gründen sich der Lobbyismus in Brüssel eben noch stärker und auch wildwüchsiger entwickelt.
Wenn die EU-Kommission ein Thema angeht, dann lädt sie als erstes Lobbygruppen ein, ihre Vorstellungen dazu vorzutragen. Und um überhaupt europäische Ansprechpartner zu haben, fördert die EU sogar die Gründung europäischer Interessensverbände, damit Europa durch EU-weites Lobbying zusammenwachse. Times for which too much song replied. We'll understand it better in the by and by. The bones arose through a West Oakland dig of a cottage slum. By then, long dimmed and near laughed themselves alive at how a simple thing like a freeway to be so turns its subtle lock. Likewise, an actor of the sub-silver screen mind ascended to the highest office aloft, and with his backbones lacking to the backbone, a front pocket blacklist fanned his flight. Memory screwed with a silencer, but it fled by the light step with which it struck. Oh, the jury box bones heard Ezekiel's cry. Some calcify right where they preside. Until the beating blood of all law quietly dissolves. Recruited outside of all the world, the ossifying process of the collateral catch all. Prinzip Diskretion. Lobbyisten reden nicht über ihr Geschäft. Für die krisen- und einsparungsgebeutelten Medien ist Lobbying ein undankbares, weil Recherche aufwendiges Gebiet. Investigativer Journalismus ist teuer. Über einzelne Korruptionsskandale hinaus ist das alltägliche Lobbying in der deutschen Öffentlichkeit kein Thema. Rudolf Späth.
Es gibt in diesem Bereich sehr wenig Kontrolle, sehr wenig Regeln. Natürlich darf ein Lobbyist nicht einfach mit dem Geldkoffer rumlaufen, denn dann gibt es schon Vorkehrungen gegenüber dieser Form von Korruption. Aber das würde ich auch nicht mal als Lobbying, sondern als Korruption bezeichnen. Es gibt ganz wenig Transparenzregeln. Vor kurzem wurde im Deutschen Bundestag etwas verändert. Also das heißt, die Abgeordneten müssen in größerem Maße ihre Nebentätigkeit und die Einnahmen, die sie dadurch erzielen, offenlegen. Das heißt, man kann das im Bundestagshandbuch jetzt besser nachvollziehen, wenn ein Abgeordneter für jemand arbeitet, wie viel Geld er dafür erhält. Es gibt aber keine Transparenzregeln, was einzelne Lobbyisten, das heißt einzelne Verbandsvertreter, einzelne Firmenlobbyisten machen.
Transparenz durch Kontrolle fordern die Lobby-Control-Lobbyisten und orientieren sich dabei ausgerechnet am Mutterland des Lobbying, an den USA. Ulrich Müller.
Also Lobbyismus in den USA hat tatsächlich eine lange Tradition und ist anerkannt. Und zugleich ist es so, dass es auch gewisse Regeln dafür gibt. Seit 1995 gibt es den sogenannten Lobby Disclosure Act, also das heißt, der verpflichtet Lobbyisten dazu, sich zu registrieren und zu berichten, für wen sie arbeiten, mit welchem Geld sie arbeiten und auch welche Gesetze sie gezielt beeinflussen wollen. Das ist sozusagen schon mal ein Fortschritt gegenüber der Lage hier. Gleichzeitig hat das natürlich auch Schlupflöcher, dieses Gesetz, und vor allem ist bislang eigentlich die Kontrolle, wie dieses Gesetz tatsächlich befolgt wird, von staatlicher Stelle relativ schwach gewesen. Und das fängt sich jetzt allmählich an zu ändern in den USA, weil es kritische Gruppen gibt, die immer wieder dort Druck machen und natürlich vor allem durch die jüngsten Lobbyskandale in den USA, sodass es momentan die Tendenz gibt, die Regeln weiter zu verschärfen.
Um den heimlichen Einfluss der Lobbyisten zu begrenzen, fordern Initiativen wie Lobby Control und Transparency International ein verpflichtendes Lobbyregister nach amerikanischem Vorbild, sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene. Lobbyisten sollen offenbaren müssen, für wen sie arbeiten und wie viel Geld sie dafür bekommen. Auf der anderen Seite sollen auch Ministerien und Parlament dokumentieren, wie Gesetze entstehen und welche Teile von Lobbyisten übernommen sind. Und die rasante Jobhopperei durch die Drehtür zwischen Politik und Wirtschaft will Ulrich Müller durch sogenannte Karenzzeiten bremsen.
Das heißt, dass ehemalige Politiker eben nicht direkt auf einen Lobbyposten wechseln können, sondern dass es dort eine sogenannte Abkühlungsphase gibt, sodass sie nicht so einseitig ihre im politischen Mandaten erworbenen Fähigkeiten und Netzwerke sozusagen in den Dienst einzelner Interessengruppen stellen können. Aber da ist es eben so, dass in Deutschland die Debatte über den Lobbyismus hinter anderen Ländern herhinkt und dass man leider noch nicht begriffen hat, dass Lobbyismus eben auch reguliert werden muss und dass es ja immer wieder auch zu einer Aushöhlung von Demokratie kommt, wenn man Lobbyismus nicht in die Schranken weist.
Crazy summer. People said, be brave to think about the consequences. To think about yourself. You better fight if you have to. Be brave.
Lobbyisten in die Produktion.
Die jüngste Empfehlung von Minister Steinbrück ist wohl Finanzminister Ironie. Meinte es Gesundheitsministerin Schmidt auch ironisch, rätseln wir, als sie forderte,
Lobbyisten keinen Fuß mehr in die Tür setzen zu lassen, bis wichtige Weichenstellungen für das Gesundheitssystem getroffen sind.
Immerhin, nach dem schnellen Einstieg von Ex-Kanzler Schröder bei der deutsch-russischen Gaspipeline-Gesellschaft forderten fast alle Parteien Regelungen für den Wechsel ausgeschiedener Regierungsmitglieder in die Wirtschaft. Aber einig sind sich die Fraktionen, dass es nur um einen rechtlich unverbindlichen Ehrenkodex geht, der die moralischen Grenzen klären helfen soll. Vielleicht hilft ein Blick nach USA weiter.
Die amerikanischen Lobbyisten haben derweil aus dem Zwang zur Offenlegung ihrer Kunden, ihrer inhaltlichen Schwerpunkte und ihrer Honorare sogar einen Qualitätsmaßstab für ihre Arbeit entwickelt. Nach Schätzung der EU arbeiten allein in Washington 20.000 Interessenvertreter. Und diejenigen, die sie bezahlen, wollen wissen, ob es sich lohnt. Deshalb brüsten sich Lobbyisten damit, wie viele Abgeordnete sie von ihrer Sache überzeugt haben. Je mehr und je lauter, desto besser. Ihr Wert und damit ihr Honorar wird auch danach bemessen, wie viele ihrer Vorlagen und Gesetzesentwürfe ganz oder teilweise in die US-Gesetze übernommen werden. In Washington existieren Ranglisten, die die Erfolgreichen von den weniger Erfolgreichen trennen. In Deutschland ist das undenkbar. Kerstin Gammelin, Götz Hamann, die Strippenzieher.
Transparenz durch Wettbewerb. Falls es also nicht gelingen sollte, die heimliche Macht der Strippenzieher zu beschränken und damit ein wenig die Demokratie zu stärken und die Politikverdrossenheit zu begrenzen, dann wäre es wohl nur konsequent, gleich die wettstreitenden Lobbyisten zur Wahl zu stellen. Das war
Der diskrete Arm der Ökonomie.
Lobbyismus und Demokratie.
Sendung von Markus Metz.
Sprecher Sabine Gietzelt und Werner Hertel. Technik Christine Gammel, Susanne Harrasim und Winfried Messmer. Redaktion Roderich Fabian. Die fünfte Gewalt, das neue Buch von Rudolf Späth und Thomas Leif, ist gerade im VS Verlag erschienen. Es kostet 19 Euro. Die Playlist sowie Links zur Sendung gibt es wie immer im Netz unter baonline.de/zündfunk. Und gleich anschließend geht es im Zündfunk Nachtmix weiter mit Ralf Summer.
der Bayern 2 Radio.